eine Kritik loswerden möchtet oder wir was vergessen haben, was ihr wichtig findet oder ihr sonst irgendwas sagen möchtet, wir freuen uns immer über Feedback, dann meldet euch doch unter abitur@gmx.net oder ihr besucht unsere Homepage, wo ihr sehen könnt, was wir in Planung haben und alles andere, was den Podcast betrifft, www.abitur.net. Ja, Olli. Ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir mal direkt los.
Ja, also wir haben jetzt als erste Überschrift gewählt, das Resultat des Zweiten Weltkriegs und da natürlich die Frage der Stunde Null, wie sie gerne in der Literatur dann nachher diskutiert wird.
Stunde Null immer in Anführungszeichen.
Genau, das, ja, weil das halt ein literarischer Begriff ist eigentlich. Ja, nach der Niederlage Deutschlands, solltet ihr alle wissen, eine bedingungslose Kapitulation, das war ja auch das Einzige, was die Alliierten zugelassen haben, ist Deutschland quasi unter voller Kontrolle der Alliierten und die haben ja Deutschland auch besetzt, also man nennt sie dann die alliierten Besatzungsmächte und das sind halt die drei Siegermächte, die drei Hauptkräfte, die auch im Krieg mitgekämpft haben und Deutschland besiegt haben, Großbritannien, Amerika, also die Vereinigten Staaten von Amerika und die UdSSR.
Die Franzosen waren da noch nicht dabei, weil die ja direkt nach dem Krieg erstmal relativ platt waren, weil die ja von Deutschland überrannt worden sind und jetzt erstmal dann langsam aber sicher wieder auf die Beine kommen mussten. Die sind aber später noch eingestiegen.
Genau, Berlin wurde natürlich auch aufgeteilt, wisst ihr auch. Dann gibt es noch einige andere Dinge zur Situation in Deutschland nach 45, die ihr euch vielleicht merken solltet. Denn ja, es gibt sehr starke demografische Veränderungen. Denn ihr müsst euch vorstellen, der Zweite Weltkrieg hat 55 Millionen Menschen das Leben gekostet, darunter circa 7 Millionen Deutsche, hauptsächlich natürlich Männer. Die Soldaten waren aber natürlich auch viele Zivilisten und die fehlen natürlich jetzt. Und viele Familien müssen das bewältigen, haben Verluste in der eigenen Familie und ja, ich denke, die Auswirkungen daraus sollten klar sein.
Und dazu kommt im Prinzip, dass ja die UdSSR ehemals deutsche Gebiete übernommen hat. Das heißt, die Leute, die da gewohnt haben und gerne weiter in Deutschland wohnen möchten, müssen jetzt von da wegkommen. Die kommen, das waren ca. 17 Millionen, die kommen dann als Flüchtlinge nach Deutschland. Und außerdem kommen natürlich die Kriegsgefangenen zurück. Kriegsgefangene werden ja nach Ende des Krieges dann immer wieder freigelassen. Und das war eben halt eine schwierige Sache, diese Leute dann alle zu integrieren, weil es eigentlich eh zu viel Armut und zu wenig Essen gab. Und dann kommen eben noch 17 Millionen Flüchtlinge und weiß ich nicht, wie viele Kriegsgefangene dann noch dazu.
Genau. Was vielleicht noch wichtig ist, die Flüchtlinge kommen nicht unbedingt freiwillig nach Deutschland, sondern es gab regelrechte Vertreibungen am Ende des Zweiten Weltkriegs aus den von den Sowjets besetzten Zonen halt.
Genau, und ihr seht halt schon, ist ja ganz logisch, es gab viele zerstörte Gebäude und jetzt auf einmal noch ganz viele neue Leute, die auch irgendwo wohnen möchten. Das heißt, es gab viele Obdachlose, dann gab es eh wenig Nahrungsmittel, weil natürlich am Ende alles in der Kriegsindustrie zugange war. Das heißt, die zivilen Sachen sind einfach viel zu kurz gekommen und dazu kommt, dass keiner mehr Geld hat, um irgendwas zu importieren. Und dazu kommen jetzt noch ganz viele neue Leute, das heißt, es gab auch einfach Nahrungsknappheit, weshalb man eben auch vom Hungerwinter 46-47 dann spricht.
Genau, die Alliierten, also die Besatzungsmächte, die waren halt auch nicht in der Lage, die Deutschen zu versorgen, also
die hatten ja einfach auch noch unter den Kriegsfolgen oder mit den Kriegsfolgen zu kämpfen halt, ne?
Richtig.
Weil das eben wirklich, das heißt ja nicht umsonst Weltkrieg, es war einfach so radikal, dass jeder darunter gelitten hat. Man muss sich halt nur Frankreich oder England mal angucken, was die da für Verluste hinnehmen müssen. Oder die Russen, die haben glaube ich 27 Millionen Soldaten verloren alleine. Also da muss man sich halt mal vorstellen, dass es denen eben auch nicht so gut ging, obwohl die gewonnen haben. Was unter den Umständen eigentlich dann noch viel bemerkenswerter ist, ist, dass die deutsche Bevölkerung dann trotz dieser Hungersnot und dieser Obdachlosigkeit recht fleißig am Wiederaufbau dann gearbeitet hat. Ich denke, es kennt jeder das Bild von diesen Berliner Trümmerfrauen, was man sich dann so immer wieder, was man bei dem Thema halt einfach immer wieder sieht.
Ja, genau. Es geht also darum, dass auch wenn es viele wirtschaftliche Probleme gibt, ist der Geist wieder aufzubauen, ist quasi immer noch da. Jetzt kommen wir halt zu dem Punkt der Stunde Null, denn ihr habt mit Sicherheit auch im Deutschunterricht alle Nachkriegsliteratur behandelt, Nachkriegslyrik. Viele Autoren sehen also diesen 8. Mai, den Tag der Kapitulation, als Stunde Null, also quasi ein kompletter Neuanfang, dass man die Vergangenheit quasi ja hinter sich lassen soll. Ja, für andere muss man, also andere Autoren haben das halt nicht so gesehen, das ist halt diese Diskussion, weil die meinen, sowas darf nie wieder vorkommen, sowas darf man nie wieder vergessen, wir müssen damit leben, wir müssen das aufarbeiten sozusagen.
An der Stelle tritt auch so ein kleiner Generationenkonflikt im Prinzip ans Tageslicht, denn ihr müsst euch vorstellen, dass es halt Leute aus der Generation gab, die in Nazi-Deutschland gewohnt haben und die zu einem großen Teil sicherlich das auch toleriert haben oder zumindest nichts dagegen getan haben. Und die müssen sich natürlich von der nachfolgenden Generation Vorwürfe machen lassen. Und da liegt auch so ein bisschen Konfliktpotenzial und auf der Weise kann man halt auch argumentieren, ob jetzt eben Stunde Null der richtige Umgang ist. Und da hat eigentlich fast jeder Literat seine eigene Herangehensweise gehabt und entsprechend gab es halt auch wirklich viele verschiedene Meinungen dazu im deutschen Volk selber. So, dass jeder halt für sich überlegen musste, irgendwie, ob er das jetzt verdrängen möchte oder ob man denkt, dass es besser ist, daran immer zu erinnern. Und ja, also insgesamt hat man halt schon relativ neu angefangen, auch vom politischen System her natürlich. Aber wie ihr heute noch seht, es gibt immer noch Mahnmale und Jahrestage und man gedenkt immer noch der Opfer. Und von daher ist das eigentlich eine ganz gute Mischung, die da gemacht wurde oder gefunden wurde.
Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten großen Unterpunkt. Also wir haben jetzt die Lage in Deutschland besprochen. Kommen wir nun zur Potsdamer Konferenz, also eher zu der Politik der Alliierten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 natürlich. Das war im Prinzip eine Konferenz der Siegermächte über das weitere Vorgehen mit Deutschland, also wie man quasi jetzt mit Deutschland war besiegt und wie man jetzt weiter vorgehen sollte. Das war zwar auf den vorigen Konferenzen schon teilweise festgelegt, aber jetzt wurde das quasi dann ja auf 4 Punkte beschränkt und umgesetzt.
Genau, und zwar, das ist relativ überraschend, weil entgegen diesen Trend, dass sich die westlichen Alliierten und die Sowjetunion eben nicht mehr so gut verstanden wie zu Kriegszeiten, haben sie sich trotzdem auf diese Punkte Deutschland betreffend geeinigt. Das heißt, diese Differenzen betrafen nicht den Umgang, den weiteren Umgang mit dem besiegten Deutschland. Und der erste Punkt, auf den man sich geeinigt hat, ist die sogenannte Entnazifizierung. Das heißt, alles, was irgendwie mit Nazis zu tun hat, muss entfernt werden. Und zwar auf Teufel komm raus und mit aller Härte. In dem Zusammenhang sollte man die Nürnberger Prozesse schon mal gehört haben.
Kommen wir auch gleich
dazu. Kommen wir nochmal ausführlicher zu.
Ja, der nächste Punkt ist die Demilitarisierung. Ähnlich wie wie nach dem Ersten Weltkrieg ist natürlich die komplette Abrüstung Deutschlands. Bis zum Koreakrieg war Deutschland komplett unbewaffnet, so viel ich das weiß. Man wollte verhindern, dass das sich wiederholt und hat entsprechend die militärischen Mittel von Deutschland dann gekürzt bzw. abgebaut.
Genau, also die Wiederbewaffnung kam, glaube ich, dann erst wieder unter Adenauer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der dritte Punkt ist Dezentralisierung. Auch ganz klar, zentral gesteuert war das Nazi-System, hierarchisch, streng hierarchisch und mit ganz strikten Strukturen. Das konnte man oder wollte man zerschlagen und umgehen. Das heißt, das Ganze sollte föderalistischer und dezentraler aufgebaut sein.
Was so viel heißt, dass die Länder an sich einfach mehr Einfluss haben als vorher halt.
Das ist teilweise heutzutage auch so ein Punkt, wo viele nicht verstehen, warum die Länder so viele Einflüsse haben, der rührt einfach daher und ist von dem Standpunkt auch betrachtet gar nicht so unsinnig, wie das heute erscheinen mag.
Genau, und als Resultat von den 3 Punkten war natürlich dann der 4. Punkt, wo auch die meisten Diskussionen drum geführt wurden, wo es auch Kritik gab, wo wir auch später nochmal intensiv zu kommen, das ist die Demokratisierung. Man hat sich halt darauf geeinigt, dass Deutschland auf keinen Fall wieder einen Diktator haben soll, sondern jetzt ein demokratisches System eingeführt werden soll. Dass es da natürlich Konflikte gibt zwischen der Sowjetunion und den Amerikanern, da kommen wir gleich noch zu. Kommen wir aber jetzt erstmal wieder zurück zur Entnazifizierung.
Genau, das war ja der erste Punkt, deswegen gehen wir jetzt mal auf den ein. Hatten wir gesagt, am 18.10.1946 beginnen die sogenannten Nürnberger Prozesse. Da geht es, oder das wurde von den Alliierten in erster Linie vorangetrieben, und es ging darum, diejenigen, die verantwortlich oder hauptverantwortlich war ja im Endeffekt jeder, die hauptverantwortlich für die Geschehnisse waren, die sollten zur Rechenschaft gezogen werden und bestraft werden. Da gab es allerdings zwei Probleme, zum einen, oder eine ganze Reihe in zwei Gruppen. Die eine wäre, dass eben einfach nur relativ wenige wirklich hochrangige Vertreter gefunden wurden, zum Beispiel, wenn man sich ansieht, Hitler hat Selbstmord begangen, Goebbels oder Göring oder so, die waren auch alle nicht mehr da. Die konnte man also
schon, aber
ja, der hat, glaube ich, nach seiner Verurteilung umgebracht. Hat er sich dann umgebracht, also so richtig bestraft, seiner Strafe zugeführt, sagen wir mal so, wurde im Endeffekt niemand. Und die zweite Gruppe der Probleme wären ja, dann...
Ja, niemand kann man auch nicht sagen. Also
ja, keiner von, ja, ich meinte von den Hochrangigen. Also es wurden natürlich schon Leute bestraft und Prozesse geführt, aber halt nicht alle wirklich Entscheidungsträger konnten irgendwie bestraft werden, oder zumindest denen konnte nicht mal der Prozess gemacht werden teilweise. Ja, und die andere Gruppe wären dann eben juristische Probleme, und auf die gehen wir jetzt ein bisschen weiter ein.
Ja, der erste Punkt, also von den juristischen Problemen, ist das Problem, dass der Punkt Verbrechen gegen den Frieden, das ist quasi in der Anklageschrift, das heißt, das wird angeklagt, und da gibt es dann auch ein entsprechendes Strafmaß zu, was die Alliierten eingeführt haben. Das Problem ist aber, dass dieser Punkt Verbrechen gegen den Frieden, der existiert gar nicht. Also der
gibt da kein Gesetz zu, ist kein Straftatbestand bisher gewesen, weil es einfach sowas wie einen internationalen Gerichtshof oder so gar nicht gab.
Ja, also deshalb, also vor allen Dingen dieser Punkt war irgendwie überhaupt nicht verankert. Genau. Es gab zwar schon ein internationales Gesetz, aber Verbrechen gegen den Frieden stand halt irgendwie da nicht drin.
Ja, der nächste Punkt wäre, dass bei den Nürnberger Prozessen nicht, wie sonst üblich, nach dem zur Zeit des Verbrechens geltenden Gesetz geurteilt werden konnte, denn das war ja nicht illegal zu der Zeit, was die getan haben, oder zumindest nicht alles, sondern es wurde nach dem Recht, wo beschlossen wurde, dass das für die Nürnberger Prozesse gilt, geurteilt. Genau. Also das ist halt auch ein unüblicher Punkt, der eigentlich auch nicht so ganz korrekt ist. Da kommen wir aber, denke ich, gleich nochmal irgendwie in der Zusammenfassung zu.
Ja, also das Problem an der Sache ist halt, dass viele Prozesse, das ganze Strafmaß zum Beispiel, wurde erst nach dem Krieg hinzugefügt, und das internationale Recht existierte vorher, so wie es dann in den Nürnberger Prozessen angeklagt wurde, existierte das gar nicht. Ja, der dritte Punkt, den wir haben, ist der Schauprozess. Also das ist jetzt mehr so ein bevölkerungstechnisches Ding. Der Prozess war halt komplett öffentlich. Also es gab ausführliche Berichte von Wort und Schrift, kann man sagen. Also von gedruckten und aber auch Radio und so weiter. Und also es hatte schon so einen Charakter von einem Schauprozess. Also mehr, dass die Angeklagten sozusagen wenig Chance hatten, sich zu verteidigen, sondern dass man die quasi darstellen wollte, ins schlechte Licht rücken wollte und so weiter. Was natürlich auch im Sinne der Amerikaner war, dass man da einen Schauprozess draus macht. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Zufall, sondern das hat schon auch eine Begründung. Ja, da gibt es zum Beispiel noch ein Beispiel, ist auch gut. Das allgemein anerkannte Tatsachen, so Zitat, mussten nicht bewiesen werden. Das heißt, wenn das Gericht das als allgemeine Tatsache anerkannt hatte, kann auch kein Verteidiger mehr einen Gegenbeweis dazu erbringen. Das heißt, man kann sich nicht bei allen Punkten, die einem vorgeworfen werden, verteidigen, sondern ist halt einfach wird als allgemein anerkannt abgeschrieben.
Ja, genau. Diese ersten drei Punkte, da sieht man schon, dass das Ganze juristisch relativ fragwürdig war, denn eben das Gesetz wurde von denjenigen gemacht, die am Ende auch urteilen, und es wurde zusätzlich halt noch von denen gemacht, die Sieger sind, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Was auch noch auffällig ist, das ist unser vierter Punkt, diese ganzen Prozesse implizieren so ein bisschen eine Lösung oder eine Antwort auf die Schuldfrage, denn es wurden nur Deutsche angeklagt. Das heißt, man akzeptierte zum Beispiel die Flächenbombardements, man denke an Dresden, oder das Vorgehen der Roten Armee, wenn man da hört, was die so getan haben, das ist halt auch nicht irgendwie
Das ist halt auch, sind halt Kriegsverbrechen.
Genau, sind halt, also heutzutage wären das halt auch alles Kriegsverbrechen. Die wurden aber überhaupt nicht irgendwie zur Sprache gebracht. Es ging halt ausschließlich darum, die Deutschen zu bestrafen. Und die Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von Alliierten begangen wurden, kamen da gar nicht rein. Ja, das heißt, aufgrund dieser Tatsache nennt man dann oder sagt man, dass die Nürnberger Prozesse eben einen Charakter der Siegerjustiz haben. Eben, wie eben schon gesagt, der Sieger legt fest, dass es Prozesse gibt, der Sieger legt fest, wer angeklagt wird und der Sieger legt fest, was überhaupt Recht ist. Und das ist, ja, das Problem ist halt ein bisschen, man ist sich grundsätzlich darüber einig, dass diese Prozesse richtig waren und dass es notwendig war, aber es ist halt, man kann halt darüber streiten, wie die Umsetzung aussieht, also wie das da geregelt wurde. Und das ist teilweise eben einfach mit modernen juristischen Grundsätzen nicht vereinbar, was da gemacht wurde.
Ja, dann kommen wir jetzt mal weg von den Nürnberger Prozessen. Es gibt ja auch noch andere Entnazifizierungsmaßnahmen, die getroffen wurden. Natürlich die ganzen NSDAP-Mitglieder wurden aus den Beamtenämtern entlassen, also Lehrer und so weiter, die mit Parteimitglied der NSDAP waren, wurden komplett rausgeschmissen. Ja, dann gab es im März 1946 einen Fragebogen an die deutsche Bevölkerung, in der quasi in der jeder ausfüllen musste über seine Vergangenheit, bla bla bla. Und damit wollte man halt irgendwie rausfinden, wer jetzt NSDAP-Aktivist war, wer nur Mitläufer war und so weiter. Aber von den ganzen 13 Millionen Befragten wurde irgendwie nur 1% wirklich vor Gerichte gebracht und dann auch entsprechend verurteilt. Also das war irgendwie auch nicht so zufriedenstellend, die Maßnahme für viele Leute.
Das nächste, was die was die Alliierten getan haben, ist die sogenannte Re-Education. Da geht es darum, dass man einfach den Gedanken oder das Gedankengut aus den Köpfen rausbekommt. Dazu hat man die Medien kontrolliert in erster Linie, um zu verhindern, dass von da weiter das Gedankengut verbreitet wird. Und zum Zweiten hat man Schulen und Universitäten, also Ausbildungsstätten generell, kontrolliert und da aufgepasst eben, dass nur noch mit demokratischen Prinzipien vereinbare Inhalte gelehrt wurden. Da ist auch wieder so ein Punkt, wo ein bisschen der Konflikt zwischen den Alliierten deutlich wird, denn die Frage, was jetzt wirklich demokratische Grundprinzipien sind, hat jeder der beiden Blöcke halt für sich gelöst. Also die Sowjets sehen das halt anders, als die Amerikaner das gesehen haben.
Genau. Dann kommen wir noch zu den Entnazifizierungsmaßnahmen in der SBZ, in der sowjetischen Besatzungszone. Da gab es halt wesentlich radikalere Maßnahmen. Also der gesamte Verwaltungsapparat wurde im Sinne der Ausrottung des Faschismus, so Zitat, umgebaut im Prinzip. Also alle Faschisten wurden quasi rausgeschmissen, selbst wenn man da nur den geringsten Verdacht hatte, dann war man quasi seinen Posten los und wurden halt neue Leute eingestellt.
Oder auch wenn man nicht mal den Verdacht hatte und bloß den neuen Machthabern im Weg stand. Also die haben da auch relativ schamlos das Ganze, was es da gerade gab, für sich genutzt. Und da sieht man schon wieder, also diese Härte erklärt sich natürlich durch die Ideologie, die in der Sowjetunion vorherrschte. Die waren nämlich der Meinung, dass Nationalsozialismus nur die letzte Konsequenz des Kapitalismus ist und deswegen muss man da mit doppelter Härte im Prinzip gegen vorgehen. Und zum Zweiten sind die aber nicht demokratischer irgendwie, als es vorher war, wie man halt sieht, indem sie einfach politischen Gegnern sagen, okay, ihr wart in der NSDAP und deswegen werdet ihr jetzt aus dem Weg geräumt, so in etwa.
Dann kommen wir jetzt mal zu dem großen Problem der Demokratisierung, was wir eben schon angesprochen hatten teilweise, dass die Demokratisierung halt sehr schwierig war. Denn, wie haben wir bereits mehrere Male erwähnt, aber es ist nochmal wichtig, das herauszustellen, die westlichen Mächte unter der Führung der US-Amerikaner wollten natürlich ein demokratisches System nach westlichem Vorbild. Also eine ähnliche Verfassung wie in Amerika, mit den demokratischen Grundsätzen von Wahlen und Mehrparteiensystemen und was uns da noch alles einfällt. Ja, und die Sowjetunion wollte natürlich ein demokratisches, muss man hier sogar in Anführungsstrichen setzen, nach dem sowjetischen Vorbild, also ein Einparteienstaat mit Unterstützung der Bevölkerung quasi. Und da konnte man sich halt nicht drauf einigen, welches System man jetzt für Deutschland haben wollte. Und da sind dann die ersten Differenzen zwischen den Siegermächten. Also vorher sind das ja Alliierte, die kämpfen zusammen. Und jetzt sehen wir bereits den ersten Schritt zum Kalten Krieg in Potsdam. Da entsteht quasi die Teilung. Man kann sich nicht auf ein demokratisches System für Deutschland einigen. Und somit bleiben die Besatzungszonen und so weiter, bla bla bla. Ja, dann gibt's noch einen Punkt, der zum Streit geführt hat. Das ist die Frage nach Reparationen. Die Amerikaner hielten ja das Ruhrgebiet besetzt. Und das ist ja das Industriezentrum von Deutschland, kann man so sagen. Und die UdSSR wollte halt, dass das auch ähnlich wie Berlin aufgeteilt wird, damit sie da ihre Reparationen draus ziehen kann. Aber da hat man sich dann nicht drauf eingelassen. Und die UdSSR hat dann so ein bisschen abbekommen von den Reparationen, aber...
Interessanterweise haben halt die Amerikaner sehr schnell umgeschwenkt, wie man weiß. Das heißt, haben sich natürlich auch bedient am Anfang, aber sind relativ schnell dazu übergegangen, das Geld wieder zurück zu investieren und Europa zu stärken, während die Sowjetunion bis in die späten 50er extrem und danach immer noch so ein bisschen die DDR wirklich, oder die ehemalige Ostzone, wirklich ausgebeutet hat und da jahrelang noch sich Reparationen hat zahlen lassen, während die Westalliierten das halt nicht mehr getan haben. Und alle diese Punkte, die wir gerade aufgezählt haben, zusammen mit dem Ideologiekonflikt, der eben nie zu vernachlässigen ist, führen dann halt dazu, dass einfach die Arbeit hin zu einem einheitlichen Nachkriegsdeutschland fast eingestellt werden. Die wirtschaftliche Spaltung war halt eben relativ schnell dadurch vorhanden, dass halt, wie wir gerade gesagt haben, die Sowjets und die Amerikaner und Westalliierten im Prinzip komplett gegensätzlich vorgegangen sind, zumindest so ab den 50ern oder späten 40ern, und politische Spaltung, das ist natürlich schwierig, weil am Anfang ja gar kein politisches Deutschland im Prinzip da war, weil das halt alles von den Besatzungsmächten noch dominiert war, aber man konnte das schon so ein bisschen absehen, dass es da irgendwo landen wird. Und genau da gehen wir jetzt nochmal ganz kurz drauf. Nämlich auf diese Spaltung Deutschlands, die sich halt irgendwie abzeichnet seit der Potsdamer Konferenz, wie wir ganz am Anfang gesagt haben. Die Interessen entwickeln sich auseinander. Man wollte oder man hatte gar kein Interesse mehr daran, wirklich aktiv für eine Wiedervereinigung zu arbeiten. Und auch in jeder Hinsicht geht das da auseinander. Also wirtschaftlich haben wir gesagt, wird hinterher auch noch die Trizone ja eingerechnet, oder erst die Bizone, dann die Trizone. Das heißt, die Westalliierten vereinigen sich wirtschaftlich, später politisch. Die Ostzone bleibt isoliert in beiden Fällen. Und auch die komplette Neuentwicklung des politischen Systems und der politischen Landschaft lief in beiden Zonen komplett verschieden, wie der Olli jetzt zeigt.
Ja, genau. Also wir haben in den Westzonen, werden nach Kriegsende halt erlaubt, dass sich da Parteien bilden. Und die SPD, also freie Parteienbildung kann man quasi sagen, die formieren sich quasi selbstständig, da wird nicht viel nachgeholfen. Die SPD formiert sich unter Kurt Schumacher und fordert halt eine Sozialisierung der Wirtschaft, also eine Sozialpolitik, ist aber gleichzeitig immer noch antikommunistisch, also keine kommunistische Partei. Dann die CDU unter Konrad Adenauer, die hat halt die Politik nach dem Krieg so ein bisschen dominiert, kann man sich merken, und hat dann auch in den Landtagswahlen, die dann im Jahre 1946 in den Zonen zu unterschiedlichen Zeiten, aber merkt euch einfach 1946, hat halt die CDU die meisten Länder gewonnen. Ja, die KPD gab es auch noch, also eine kommunistische Partei, aber die hat sehr, sehr schnell an Einfluss verloren halt und hat halt bei den Landtagswahlen in keinem Land mehr als 15%.
Ja, in der Ostzone war das weniger frei. Da wurden zwar auch Parteien gegründet, aber die wurden quasi dazu gezwungen, sich zu gründen, und zwar mit antifaschistischer Einstellung. Das heißt, da gibt es natürlich die Kommunistische Partei Deutschlands unter Walter Ulbricht, dem späteren Staatsratsvorsitzenden der Deutschen Demokratischen Republik. Die wurden im Juni, am 11. Juni 1945 gegründet. Andere Parteien, vornehmlich natürlich linksorientiert, gab es auch. Die SPD gab es dann zum Beispiel. Und natürlich wollten die Sowjets möglichst schnell eine Partei da, die auf Basis der Bevölkerung steht. Das wollte die SPD aber nicht. Die wollten nicht mit der mit der KPD zusammenarbeiten und wurden dann aber hinterher gezwungen, das zu tun. So ist dann die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands.
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands.
Unter Walter Ulbricht entstanden. Und die wurde dann natürlich auch hier zur der Partei dieses Einparteiensystems hochgepusht und war dann natürlich am Ende einfach in Power oder so.
Oder so. Ja, also wichtig ist halt, dass das hier auf keinen Fall frei abläuft und die Sowjetunion da ziemlich Nachdruck verleiht, dass das halt zu einem Einparteienstaat sich entwickelt.
Also, muss man halt nur sehen, dass wirklich die KPD Scheißwahlergebnisse hatte und trotzdem am Ende dann die Macht übernommen hat. Also da kann ja jeder sehen, dass da irgendwas nicht nach demokratischen Grundsätzen vorgegangen sein kann.
Genau.
Haben wir die außenpolitischen Faktoren. Da spielt die Trennung des deutschen Staates auch eine ganz zentrale Rolle, wie auch die ganzen nächsten 60 Jahre. Denn es geht jetzt natürlich darum, welche oder in welches Bündnissystem die beiden deutschen Gebiete, später Staaten, jetzt reinrutschen. Logischerweise waren natürlich die Amerikaner darauf bedacht, es war klar, dass eben die Westzonen der Richtung NATO, Richtung Westen sich orientieren werden. Die Bundesrepublik ist ja dann auch recht bald, ich glaube 56, in die NATO eingetreten, während die Ostzone dann später zur DDR wurde und dann in den Warschauer Pakt eintrat. Das Ganze verschärft diesen Konflikt nochmal, denn da hat man wirklich innerhalb eines Volkes diese Grenze zwischen Osten und Westen, zwischen Kapitalismus, Kommunismus. Dieser Ideologienkonflikt wird wirklich jetzt quasi am Beispiel des deutschen Volkes nochmal ganz hart ausgetragen. Und diese Entwicklung, diese Trennung Deutschlands führte dann, das beschleunigt oder wurde ausgedrückt, sagen wir mal, durch diese berühmte Formulierung von Churchill, in der seiner Rede den Namen Iron Curtain Speech gab, dieser Name wurde der Rede gegeben. Und da wurde dann wirklich einfach komplett in der Öffentlichkeit gesagt, so die kommunistischen Länder oder die Länder unter Dominanz Russlands und der Sowjetunion, die isolieren sich, da wird eine ganz klare Grenze aufgebaut und logisch, dass es da später zu Konflikten kommen wird, weil man eben einfach zwei rivalisierende Systeme hat, die beide aber einen den Anspruch haben, das absolute System zu sein.
So, das also das einzige System zu sein, auf jeden Fall.
Genau. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Genau. So kommen wir mal zum ersten außenpolitischen Faktor, der quasi die deutsche Spaltung beeinflusst hat. Das ist die Truman-Doktrin und der Marshall-Plan. Vorher in den Zeiten, auch vor dem Zweiten Weltkrieg und vor dem Ersten Weltkrieg, waren die Amerikaner immer sehr unabhängig von den Europäern. Die haben sich da nicht viel eingemischt. Und am 12. März 1947 wird quasi durch die Rede von dem amtierenden Präsidenten Harry Truman wird quasi die Intervention in der europäischen Außenpolitik, die Intervention der Amerikaner in die Politik der Europäer festgelegt. Also die Isolation der Amerikaner ist jetzt quasi vorbei. Das äußert sich in erster Linie in der Unterstützung für Griechenland. Da tobte ein Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und halt Nicht-Kommunisten. Und da waren die Briten vorher drin, die konnten sich das nicht mehr leisten, sind dann rausgegangen und die Amerikaner haben das dann quasi übernommen, haben dann die Griechen mit den finanziellen Mitteln sozusagen dann unterstützt.
Genau, sowas Ähnliches passierte auch in der Türkei, auch ein Land, was von kommunistischer Übernahme bedroht war. Die wurden, so böse das jetzt klingt, die wurden auch sowohl finanziell als auch militärisch, vor allen Dingen durch militärische Berater, von den Amerikanern gestützt. Und die konsequente Weiterentwicklung dieser Truman-Doktrin ist dann das, was Ende 1948 als der Marshallplan bekannt oder Marshallplan bekannt wurde. Der sagt nämlich, dass jetzt nicht irgendwie nur wie in Griechenland oder der Türkei eben in akuten Fällen militärisch beigestanden wurde, sondern das war ein wirtschaftliches Konzept, was darauf abzielte, Europa eben zu stärken in seiner Wirtschaft. Und die einzige Bedingung im Prinzip, die es war, Unmengen Geld zu bekommen, war, dass man seine Finanzen offenlegt. Ja, und da natürlich die Sowjetunion niemals tolerieren würde, dass ihre Satellitenstaaten ihre Finanzen offenlegen, hat die...
Geschweige denn die Sowjetunion selber.
Ja, genau. Haben natürlich die Amerikaner sichergestellt, dass wirklich das nur bei westlich orientierten Ländern, die nicht unter dem Einfluss der Sowjetunion stehen, ankam. So, das heißt, die Amerikaner haben, was ich eben gesagt habe, dann jetzt relativ zügig, nämlich schon 1948 angefangen, das westlich orientierte Europa zu unterstützen.
Ja, genau. Wie gesagt, die Summen fließen nach Westeuropa, also natürlich auch nach Westdeutschland. Das erweitert die wirtschaftliche Spaltung zwischen den beiden Zonen. Die Ostzone durfte die Gelder natürlich nicht annehmen. Ja, der Marshallplan leitet dann quasi das Wirtschaftswunder in Westdeutschland ein, mehr oder weniger. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Es verstärkt auf jeden Fall den wirtschaftlichen Aufschwung. In der Ostzone passiert das nicht. Der wirtschaftliche Aufschwung findet da nicht statt. Und somit vergrößert sich der wirtschaftliche Unterschied zwischen den zwei Zonen. Und das verstärkt dann quasi noch die Unterschiede, die sowieso schon da sind.
Genau, dieses sehr straight-ahead-amerikanische Vorgehen führt im Endeffekt dazu, dass die UdSSR, den Kontrollrat, der in Berlin eingerichtet wurde und der quasi die provisorische Regierung Deutschlands war, mehr oder weniger, oder die Administration Deutschlands, die UdSSR-Vertreter haben diesen Kontrollrat verlassen. Das heißt, Deutschland ist jetzt einfach komplett getrennt, denn wie soll man zusammenarbeiten, wenn man halt nicht mal irgendwie sich an einen runden Tisch setzt? Das heißt, die Sowjets haben ganz klar gesagt, die Ostzone ist unsere, die behalten wir, macht mit dem Rest irgendwie, was ihr wollt. Da haben die sich gar nicht weiter drauf eingemischt und spätestens ab da war klar, dass es kein vereintes Deutschland geben wird, zumindest nicht so schnell. Und spätestens da war dann jetzt wirklich auch die Kriegsallianz, die sich, die durch den gemeinsamen Feind Hitler irgendwie zusammengeschweißt wurde, die war dann, ja, da einfach zerbrochen. Und in diesem Zusammenhang wurden dann zuerst, wie ich eben gesagt hatte, die B-Zone und danach die Tri-Zone, also Amerikaner, Briten und Franzosen, eingerichtet und die Westzonen schmelzen also zusammen und die Ostzone isoliert sich.
Ja, genau. Der nächste ist dann die faktische wirtschaftliche Trennung, das ist der nächste Schritt. Beide Zonen kriegen eine Währungsreform, das heißt, die amtierende Währung wird abgelöst. Im Westen ist das die deutsche Mark. Das wird von den US-Amerikanern quasi alles geleitet. Wenn ihr da nochmal Umtauschkurse haben wollt, guckt ins PDF. Ja, in der Ostzone...
Also die Reichsmark wurde durch die deutsche Mark ersetzt, so rum.
Genau. In der Ostzone wurde die Ostmark eingeführt. Ja, es gab allerdings einen großen Unterschied, denn im Westen war die Einführung der Währung sehr erfolgreich. Da wurde die mit Freuden sozusagen aufgenommen und hatte einen großen psychologischen Effekt.
Und vor allen Dingen stand die auch in internationalen Märkten hoch im Kurs. Ja, das heißt, die war auch was wert, während dagegen eben der Ostzone.
In der Ostzone war halt der psychologische Effekt erstens nicht so groß. Außerdem verhindert das kommunistische System natürlich, dass, wie der Sven gerade gesagt hat, dass sie international viel wert ist. Es verhindert aber natürlich auch, dass Währung viel kursiert und dass sich das...
Ich meine, es bringt einem ja einfach auch nichts, wenn man 8 Jahre jetzt gespart hat und jetzt hat man das Geld für ein Trabi und oder man muss wahrscheinlich noch nicht mal 8 Jahre sparen, man verdient ja da nicht schlecht, also die hatten ja Geld, bloß dann wollen die sich jetzt ein Trabi kaufen und der braucht dann aber 20 Jahre, bis er geliefert wird, so, und dann bringt einem das ganze Geld halt auch nichts und entsprechend ist einfach der Lebensstandard da viel geringer. Das sieht man halt auch daran, dass eben bestimmte Lebensmittel auch bis in die späten 50er Jahre rationiert werden mussten. Also ja. Die waren einfach nicht so in der Lage, das da ans Laufen zu kriegen, auch mit neuer Währung eben nicht. Ja, der nächste Punkt, den wir da stehen haben, ist die Berliner Blockade und Stichwort Luftbrücke. Man kann sich ja denken, dass die Sowjets nicht unbedingt zufrieden waren mit dem, was die Amerikaner da abgezogen haben. Also vor allen Dingen natürlich das Wegziehen und Sichern, Containment Policy sollte man in dem Zusammenhang kennen. Also die Amerikaner waren darauf bedacht, den Kommunismus einzudämmen und zu verhindern, dass er sich ausbreitet. Und Stalin interpretiert das so ein bisschen als oder was heißt ein bisschen, eigentlich ziemlich als Verstoß gegen diese Abmachung, die auf den Kriegskonferenzen oder auch auf der Nachkriegskonferenz in Potsdam gemacht wurden, und sagte, dass jetzt diese Handlung legitimieren würde, dass er Berlin unter seine Kontrolle bringt. Air Berlin. Das hat er dann auch getan, indem er einfach alle Zufahrtswege zu West-Berlin abgeschnitten hat und gedacht hat, irgendwann, wenn die Leute Hunger haben, kommen die schon raus und sagen, okay, wir bleiben hier. Dabei hat er allerdings nicht damit gerechnet, dass die westlichen Alliierten tatsächlich bereit waren, Unsummen zu investieren, um Berlin zu halten. Denn man bedenke diesen psychologischen Faktor, dass man da wirklich einen kapitalistischen Brückenkopf mitten im kommunistischen Reich hat. Das ist natürlich für Stalin genauso ein großer Dorn im Auge, wie das für die Amerikaner ein Trumpf ist. Und den zu halten, hatte offenbar oberste Priorität, denn die Amerikaner haben halt die sogenannte Luftbrücke etabliert. Die haben halt einfach zum Beispiel Treibstoff, Brennstoff, Nahrungsmittel nach Berlin geflogen, in den sogenannten Rosinenbombern. Das ist einfach so ein Name, den die Flugzeuge von der Berliner Bevölkerung bekommen haben. Und das lief so erfolgreich, dass Stalin dann am 12. Mai 1949 tatsächlich aufgeben musste und festgestellt hat, dass Air Berlin offenbar nicht unter seine Kontrolle bringen kann. Mein Gott, was für ein Wortwitz.
Ja, also das ist natürlich auch die erste, große Konfrontation, also die sehr direkte Konfrontation zwischen den beiden Siegermächten. Da hätte es auch gut zu einem Krieg kommen können, sage ich jetzt mal. Also da haben schon wesentlich geringere Auslöser zu dem Krieg geführt. Und das zeigt halt, also dieser Konflikt zeigt halt, dass sich die deutsche Bevölkerung größtenteils mit den US-Amerikanern zusammenschließt. Die wurden natürlich gefeiert als Retter. Und die Sowjetunion wurde natürlich verurteilt dafür, dass sie diese Sperre überhaupt eingerichtet hat. Ja, und das führt halt dazu, dass auch in Deutschland dieser ideologische Konflikt ja auftritt und quasi mit den US-Amerikanern jetzt auch, dass sie die Ideologie von den US-Amerikanern jetzt auch teils annehmen. Das führt dann dazu, dass Anfang 1949 kann man sagen, dass die Teilung Deutschland komplett feststeht. Wir haben die wirtschaftliche Teilung besprochen, wir haben die politische Teilung besprochen und die ideologische Teilung war jetzt auch klar. Man war jetzt mit den Amerikanern quasi näher als den eigenen Brüdern auf der anderen Seite der Grenze sozusagen. Also auf der anderen, es war noch keine Grenze, aber in der anderen Besatzungszone halt.
Okay, wir fassen also zusammen. Eine große Mehrheit der Bevölkerung war für eine Trennung und für eine Zwei-Staaten-Lösung der deutschen Frage. Und die Westdeutschen folgten der Magnettheorie von Kurt Schumacher, mehr oder weniger, die besagt, man muss einfach demonstrieren, dass das kapitalistische System und damit Westdeutschland besser ist, dass der Lebensstandard da höher ist und dass es erfolgreicher ist. Und dann würde die Ostzone irgendwann von alleine sich dem Westen anschließen. Das Zitat von ihm, es ist ein schwerer und langer Weg, ist viel wahrer, als er vielleicht gedacht hat. Denn wir wissen ja, von 1949 an bis 1990 hat das gedauert, bis es dann ging. Bis dann halt diese Wiedervereinigung tatsächlich dann stattgefunden hat. Wichtig noch als Datum zu merken, am 23. Mai 1949 trat das westdeutsche Grundgesetz in Kraft. Übrigens, ganz wichtig dazu, habt ihr bestimmt auch in meinem Unterricht gemacht, die Präambel davon gelesen. Man kann nämlich ganz klar sagen, das Ziel der westdeutschen Verfassung war nach wie vor eine deutsche Einheit. Und wenn man da zwischen den Zeilen liest, oder noch nicht mal zwischen den Zeilen, ist eigentlich relativ eindeutig, das Ziel war nach wie vor, alle deutschen Länder, also alle deutschen Bundesländer, wieder zu vereinen.
Kommen wir auch im Detail in der nächsten Folge
kommen wir dann, noch wenn wir zu, in die Verfassung gehen, nochmal im Detail zu. Und am 7. Oktober dann wurde dann die Verfassung der DDR verabschiedet und damit gab es dann zwei deutsche Staaten, die relativ strikt getrennt waren und das auch noch ein bisschen bleiben.
Genau.
Folge ist jetzt am Ende. Ich glaube, wir haben sämtliche Rekorde gebrochen. Vielleicht hattet ihr doch ein bisschen Spaß und was gelernt mit Air Berlin oder so. Wenn ihr Fehler findet...
Keine Markennamen benutzen.
Entschuldigung.
Meine Güte. Wenn ich meine natürlich Air Berlin mit irgendwie sowas.
Ja, komm, wir bleiben unter 40 Minuten jetzt. Komm, mach hin.
Ja, hau rein.
Also, wenn ihr Kritik, Verbesserungsvorschläge oder sonstige Wünsche habt, dann meldet euch unter
www.abitur.net
oder schreibt eine E-Mail an
abitur@gmx.net
und
wir sind unter 40 Minuten. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Auf Wiedersehen.